In unserer heutigen Podcast-Episode darfst du dich auf einen sehr, sehr spannenden Austausch zum Thema Arbeitswelten der Zukunft freuen. Anna Kaiser und ich sprechen über unterschiedliche New Work-Konzepte, wir sprechen über das Job-Sharing-Prinzip und wir sprechen über ihre super spannende Gründungsstory von Tandemploy. Wir sprechen darüber, wie sie dazu gekommen ist, zusammen mit ihrer Kollegin Jana diese Plattform aufzubauen, was da dahinter steckt, was Jobsharing eigentlich bedeutet, wie das in der Praxis aussehen kann, von wem das wie praktiziert wird und wieso Tandemploy häufig auch als Business Tinder für Organisationen gesehen wird. Anna gibt sehr, sehr viele Einblicke über neue Technologien. Sie spricht darüber, wie sie Arbeiten in der Zukunft sehen, wieso für sie der Wert, der Mensch zählt, den höchsten Stellenwert hat, wie sie den Menschen in Zukunft sehen und wie man es schaffen kann, in der Zukunft Arbeiten und Leben zusammenzubringen, was ihre Kernüberzeugungen da sind, weil sie sagt, dass Arbeiten immer einen Raum im Leben finden sollte und nicht andersrum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass du aus dem Gespräch mindestens genauso viel Inspiration rausziehen kannst, wie das für mich der Fall war.
Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen.
Hallo liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du heute bei den Gesprächen von morgen mit dabei bist und vor allen Dingen, dass es jetzt nach mehreren Anläufen, nach etwa einem halben Jahr klappt hier mit unserem Gespräch. Sehr schön.
Ich freue mich auch sehr, lieber Jonathan, aber was lange währt, ne, wird endlich gut und deswegen umso schöner, dass wir jetzt heute endlich sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne einsteigen und dir erstmal gratulieren zu einem echt richtig coolen Firmennamen mit Tandemploy. Ich meine, das ist super selbsterklärend. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammensetzung von zwei Wörtern, die dann auch ja einfach schnell klar macht, was ihr da tatsächlich tut. Und vielleicht können wir auch damit einsteigen, vielleicht mal darüber zu sprechen, wie es dazu kam und vor allen Dingen auch, welches Weltbild bzw. welches Konzept von Arbeit dem zugrunde liegt. Also was ihr euch da gedacht habt, wie es dazu kam, dass ihr gesagt habt, okay, es braucht sowas wie Tandemploy.
Also es begann ja alles vor 7 Jahren ungefähr, ne? Als Jana und ich noch in einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft hier in Berlin gearbeitet haben. Und eines Tages hatten wir eine Tandembewerbung auf dem Tisch. Das heißt, zwei Frauen haben sich im Tandem für eine Führungsposition in Vollzeit gemeinsam beworben und haben in dieser Bewerbung dargestellt, warum sie perfekt auf diese Stelle als Team passen, ne? Oder so als Zweier-Team. Also haben dann so richtig schön im Puzzle-Lebenslaufformat dargestellt, so, ne? Gemeinsam 5 Sprachen, die eine kreativ, die andere analytisch etc. Und Jana hat mit den beiden geskypt. Also die hat dann ein Interview mit denen geführt, zu dritt quasi, und war mega begeistert. Und als sie aus diesem Interview raus ist, ist sie mir zufällig in die Arme gelaufen. Im Büro und hat mir davon erzählt und hat gesagt, Mensch Anna, es ist so spannend, haben sich gerade diese zwei Frauen auf die Stelle beworben und das ist so die eierlegende Wollmilchsau, die wir Personaler gefühlt immer suchen, aber nie finden, ne? Also so die perfekte Besetzung. Und dann haben Jana und ich unabhängig voneinander an demselben Abend noch gegoogelt und dann haben wir recherchiert und dachten, Mensch, zwei teilen sich eine Stelle und sind natürlich ganz schnell auf das Thema Jobsharing gestoßen. Ja. Es ist ja nichts Neues, ne? Also auch damals war es schon im Teilzeitgesetz verankert, eigentlich seit den 80ern. Und wir waren eigentlich überrascht, dass wir es nicht kannten. Also wir waren in der HR-Branche unterwegs und uns ist es aber da zum ersten Mal begegnet. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich zu genial, als dass man da nicht mehr draus macht. Weil es bis dahin immer noch so ein Zufallsprodukt war, wenn sich zufällig zwei Menschen in der Firma kannten, die in derselben Lebensphase waren und dann irgendwie mit dem Chef, ne, oder dem Vorgesetzten irgendwie sowas vereinbart hatten. Aber es wurde noch nicht strategisch genutzt. Und Jana und ich haben zu der Zeit, also wir waren gerade alle 1-2 Jahre aus dem Studium raus, gemerkt, dass ganz viele Menschen in unserem Umkreis schon unglücklich in ihren Jobs waren. Und es lag meist nicht an den Tätigkeiten, die sie irgendwie ausgeführt haben, sondern eher an den Rahmenbedingungen, sodass Flexibilität oft nicht so möglich war. Und Jobsharing hat uns dann halt ganz konkret so eine Lösung aufgezeigt, wie man Leben und Arbeiten anders verbinden kann. Ne? Zu sagen, ich mache weiterhin Karriere, aber kann halt vielleicht über eine bestimmte Lebensphase hinweg nur in Teilzeit arbeiten. Und wir haben dann in der Tat 2 Tage später gekündigt und haben uns dann 4 Wochen später bei mir im Wohnzimmer quasi in unserem Homeoffice sozusagen wieder getroffen und haben gesagt, wir wollen eben eine Plattform ins Leben rufen, wo die Menschen durch einen automatisierten Algorithmus zusammenkommen, also so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf den Job eben bezogen, und haben dann über den Sommer mit dem Fraunhofer-Institut, mit ganz vielen Universitäten und so ganz viel über das Thema recherchiert und auch geforscht, sodass wir natürlich den Algorithmus perfekt programmieren können. Also dass wir nicht nur Hard Facts berücksichtigen, wie in welchem Bereich suchst du jemanden, in welcher Stadt und so, für welche Zeit, sondern auch so weichere Faktoren, ne, wie Persönlichkeit, Kommunikation, Arbeitsweise etc. Mit einzuschließen, und sind dann 2014 mit der Beta-Version live gegangen. Also ich habe jetzt quasi so die Gründungsgeschichte von Tandemploy erzählt, weil angefangen haben wir wirklich mit dieser öffentlichen Plattform fürs Thema Jobsharing. Und es ist uns aber dadurch auch wirklich gelungen, das Thema zurück auf die Agenda zu bringen, weil wir haben, ja, als wir eben 2013 das erste Mal gegoogelt hatten an diesem besagten Abend, gab es ein Eintrag zur Arbeitsplatzteilung auf Wikipedia und einen Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern, sonst nichts, wenn du das Thema Jobsharing eingegeben hast oder das Wort, den Begriff. Und wenn du heute googelst, findest du da über 1 Million Einträge. Das heißt, das Thema wird wieder diskutiert, und haben wir auch wirklich, es gibt keinen HR-Kongress mehr oder so, wo das nicht diskutiert wird, weil es ist inzwischen ein ganz wichtiger Mosaik. Baustein rund um dieses Thema New Work, Flexibilisierung etc. Wir machen heute schon noch was ganz anderes, aber das sprechen wir bestimmt später auch drüber. Jonathan, ja, es hat sich alles weiterentwickelt, aber genau, so war quasi unsere Gründungsgeschichte, so hat es begonnen. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber jetzt weißt du es.
Ja, richtig schön. Ich muss auch sagen, als ich viele Artikel über euch gelesen habe, da musste ich lachen, weil du gerade das mit einer Dating-Plattform verglichen hast. So, in einer Schlagzeile steht ganz groß über euch, irgendwie Tandemploy, Business Tinder für Organisationen. Genau. Da musste ich lachen.
Ja.
Und ich finde es auch schön, so euer Credo, eure Haltung dahinter, dass ihr sagt, es geht eigentlich darum, die Arbeit ins Leben zu integrieren und nicht andersrum. Nicht zu sagen, okay, du lebst irgendwie, um die ganze Zeit nur der Arbeit gerecht zu werden, sondern eher zu sagen, was ich glaube auch einfach zeitgemäßer ist, dass du sagst, kooperativ, zeitlich flexibel, dass du da eben diesen Ansatz fährst und dann sagst, okay, du findest ein Modell, und das finde ich eben ganz spannend, was ihr da für ein Arbeitskonzept habt, das in das moderne Leben reinpasst. Gibt es denn, jetzt hast du gesagt, damals gab es einen Eintrag, heute mehr als 1 Million. Gibt es irgendwelche Statistiken, die aufzeigen, so wie viele Menschen in Deutschland mittlerweile so ein aktives Jobsharing machen?
Nein, offiziell gibt es da keine Zahlen zu. Es ist auch... Ich will auch nicht, dass man Jobsharing so ganz begrenzt irgendwie definiert. Ne? Es sind immer 2 Menschen, die dann in Teilzeit, sprich jeder 50%, sondern da draußen gibt es wahrscheinlich unzählige Tandems, die sich vielleicht selbst gar nicht so beschreiben würden, weil sie einfach perfekt in Teams zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, füreinander einspringen, weil das ist am Ende ja auch so der Kern des Jobsharing. Kollaboratives Arbeiten im Team, im Sparingspartner-Prinzip auf Augenhöhe. Das Besondere dabei, oder was uns auch immer sehr gereizt hat, war das, dass man eben unabhängig selbst und eigenverantwortlich sich organisiert, so ein Stück weit, ne? Weil bei so Teilzeit hat ja oft eine Führungskraft so ein bisschen Panik mit, oh Gott, dann muss ich mich drum kümmern, wer dann vormittags oder nachmittags kommt, und es ist ein riesen Orga-Aufwand, sondern es soll ja eher so sein zu sagen, hey Leute, ihr wollt euch den Bereich teilen, kein Problem, organisiert euch, wie es für euch am besten passt. Hauptsache am Ende ist immer jemand da, ne? So habe ich auch mit meinem Team oder wir auch bei Tandemploy immer gemacht. Wir haben ja ganz viel und früh ja schon damit auch experimentiert, weil wir immer gesagt haben, so live what you preach, also alles, ja, was wir da draus tragen, müssen wir natürlich auch selbst testen. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde heute nie mehr eine Schlüsselposition nicht im Tandem besetzen, weil das Risiko, dass jemand mal wegbricht, krank wird oder einfach mal nicht da ist, ist einfach zu groß. Und dann ist es toll, wenn man noch einen bestinformierten Ansprechpartner in der Firma hat. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, es gibt bestimmte Positionen, wo das schwer möglich ist, ne? Das ist so im Vertrieb, wo man auch so einen engen Kundenkontakt hat zum Beispiel. Aber es ist gar nicht so, ja. Also auch selbst Jan und ich haben von Anfang an immer eine Visitenkarte gehabt, wo quasi ich auf der einen Seite und sie auf der anderen Seite war. Und immer wenn wir jemanden getroffen haben, haben wir gesagt, hi, ich bin Anna, hier hast du meine Karte. Und sollte ich mal nicht da sein, hier ist Diana, kannst dich immer bei ihr melden. Ne? Ich sage ihr Bescheid. So.
Das ist
und,
richtig cool.
Und genauso ist es auch im Vertrieb gewesen. Es hat nie jemand negativ reagiert, sondern eher, hey, ich bin euer Ansprechpartner, ich bin da. Aber wirklich, sollte mal irgendwas sein oder ich gerade im Urlaub sein oder irgendwas, hier ist mein Tandempartner, kannst dich bei ihm melden oder ihr. Und das ist nämlich auch sowas, weil man hat ja Urlaubstage, Krankheitstage etc. Ne? Und man merkt, dass dann einfach so die wichtigsten Themen aber am Laufen oder aufrechterhalten werden und vorangetrieben werden. Und das ist einfach ein Riesenvorteil für jeden Arbeitgeber.
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich zwei Sachen an der Stelle. Zu welchem Ausmaß, ich meine, ihr arbeitet ja mit vielen Unternehmen zusammen, ihr das schon gelebt seht, also dass tatsächlich dieser Ansatz, den du gerade angesprochen hattest, dass du eigentlich Schlüsselpositionen nie einzeln besetzen würdest. Mhm. Und ich stelle mir auch die Frage, inwieweit diese Personen es schaffen, sich dann gegenseitig up to speed zu halten. Also wie kriege ich es hin mit meinem Partner? Wie viel Zeit geht dafür dann drauf, dass ich sage, okay, ich habe praktisch mein Tandempartner und will natürlich auch, dass der immer am aktuellsten Stand ist und ich natürlich genauso.
Man ist ja irgendwann eingegroovt. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Am Anfang, die ersten Wochen oder so, braucht man natürlich ein bisschen, um sich aufeinander einzustellen. Aber es gibt ja inzwischen so viele Tools, die wir alle schon nutzen, ne? Sei es geteilte Kalender, E-Mail-Postfächer, man spricht sich nochmal kurz eine Sprachnachricht drauf oder man schickt sich nochmal irgendwie eine Nachricht, um sich abzudaten. Also am Ende ist es eher so, dass die Tandems, wenn sie überschneidende Zeit haben, die dann eher nutzen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Also Jan und ich haben gemerkt, dass wir viel produktiver sind im Tandem als alleine oder auch viel schneller, weil Entscheidungen manchmal zu treffen, die vielleicht auch schwer sind, wo man dann irgendwie 5 Nächte irgendwie drüber nachdenkt, ja, oder grübelt, ist oft im Tandem, man kommt zusammen, man wägt ab, man diskutiert und sagt, okay, let's do it. Also ich habe das Gefühl, man entscheidet auch mal schneller, man kann sich unglaublich gut supporten und also unterstützen, weil jeder hat ja so Stärken und Schwächen und dann kann man sich ja einfach unglaublich gut aufteilen. Jana und ich haben auch die meiste Zeit nicht, dass jemand in Teilzeit gearbeitet hat, sondern wir haben beide in Vollzeit gearbeitet und haben immer gesagt, wir teilen uns trotzdem eine Geschäftsführerstelle und arbeiten human jeder 40 und nicht 80, was man normal so als Geschäftsführer arbeitet. Das muss man schon sagen. Also wir sind in den ersten Jahren auch mal in Urlaub gefahren und waren komplett 3 Wochen offline und so. Das kannte ich von den wenigsten Gründern oder Gründerinnen um mich herum. Und da muss man schon sagen, dass das einfach nochmal, da spürt man diesen Vorteil und gleichzeitig schafft man unglaublich viel, wenn man sich gut aufteilt. Und es das heißt ja auch nicht, dass Jana und ich immer komplett dasselbe gemacht haben. Wir haben uns thematisch aufgeteilt, also wirklich so nach Stärken, ne? Und ja, wir hatten unterschiedliche Teams, bis heute unterschiedliche Themenbereiche und dann kann diese Ergänzung im Tandem einfach unglaublich gut wirken, ja.
Lass uns da mal drüber sprechen, wie ihr an diesen Punkt gekommen seid. Also wenn du hast jetzt zweimal von stärkenbasierten Arbeiten gesprochen und du hast auch gesagt, ihr habt 2 Tage später gekündigt, also direkt in die Umsetzung gegangen, 4 Wochen später über einen Algorithmus nachgedacht. Wie genau kann ich mir diesen Algorithmus vorstellen, dass der dieses Matching hinbekommt, dass sich dann ein Tandempaar super ergänzt?
Also grundsätzlich ist es, du musst dir vorstellen, der ist ja auch gewachsen, dieser Algorithmus über die Jahre. Da haben wir ja auch ziemlich viel Manpower reingesteckt. Und heute existiert der ja aber noch nur in weitaus ausgereifterer Form, ne? Weil wir ja inzwischen nicht nur Menschen zusammenbringen für Jobsharing, sondern inzwischen ist es ja eine firmeninterne Software geworden. Das heißt, Firmen bieten diesen Raum, diesen virtuellen Raum, ihren Mitarbeitern an, um sich mit Kollegen zu verbinden oder auch auf Angebote zu stoßen, die für sie spannend sind. Das heißt, wir bringen Menschen zusammen für Jobsharing, aber auch die richtigen Projektteams, Mentoren, Mentees. Wir bringen Onboarding-Buddies mit Leuten zusammen, die gerade neu in der Firma sind. Wir bringen Leute zusammen, die bestimmte Expertisen im Unternehmen suchen, aber vielleicht nicht wissen, wer kann was. Ja? Das heißt, der Algorithmus funktioniert natürlich heute so, dass im Hintergrund eine sehr ausgefeilte Ontologie da vorherrscht, dass man wirklich so Familien hat, auch so alles irgendwie in Tech-Clouds reingibt, sodass der Algorithmus sofort weiß, auch wenn der jetzt irgendwie einen Begriff eingegeben hat, der aber noch nicht in diesem Algorithmus jemals irgendwie gespeichert wurde, trotzdem zu der oder jenen Wortfamilie gehört, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dann habe ich den Softfacts-Algorithmus vorhin ja auch erwähnt. Und das ist wirklich dann, da steckt eine gewisse Formel einfach dahinter, dass wir mit bestimmten Fragen rausfinden, welche Typen da sitzen, ja, ob die vielleicht gut zusammenpassen oder nicht. Das ist, wie gesagt, ein bisschen wie beim Online-Dating. Da ist ja auch so, ne? Da guckt man, können die beiden gut zusammenpassen, weil die von der Persönlichkeit vielleicht ein Match sind oder weil die dieselbe Arbeitsweise haben oder weil sie sich was Bestimmtes wünschen vom Tandempartner, was vielleicht genau der andere eingegeben hat. Genau. Also so dieses ganz detaillierte Rezept unseres Algorithmus werde ich dir jetzt heute hier nicht verraten.
Schade.
Aber so, ich glaube, diese Struktur ist klar. Ne? Also das ist natürlich klassisches Machine Learning dann irgendwann. Aber es ist spannend, genau. Aber wie gesagt, wir sind unserem Grundprinzip treu geblieben. Es geht um kollaboratives Arbeiten. Es geht darum, dass die Menschen in der Arbeit profitieren können, indem sie einfach sich vernetzen, sich austauschen, sich gegenseitig finden, ne? Weil man einfach ja oft nicht weiß, wo stecken da Menschen, die gerade spannend sind für mich. Und es steckt so viel Potenzial in den Unternehmen, was einfach nicht genutzt wird.
Auf jeden Fall gibt es ja diesen Spruch, den ja jeder kennt mit Siemens.
Ja, genau.
Du meintest vorhin so, dass ihr in etwa 2 Jahre dort gearbeitet hattet, nachdem ihr von der Uni weggegangen seid. Und dann hattet ihr diese Idee. Und jetzt klingt es so, als wäre das dann so alles durch die Decke gegangen und es hätte alles super geklappt und ihr habt diesen Algorithmus entwickelt. Wie kann ich mir da euer Team-Setup vorstellen? Also wie seid ihr dann vorgegangen? Ich weiß nicht, ob jetzt Diana oder wer da wie entwickelt, wen ihr euch da im Team noch mit reingeholt habt, dass ihr gesagt habt, okay, das hier ist unsere Vision, das ist unser Bild. Und dann habt ihr es tatsächlich so auf die Straße gebracht, dass ihr da auch relativ zügig dann größere Kunden gewonnen habt und es da so schnell eigentlich einen Anklang gefunden hat. Wie seid ihr da dann reingewachsen, so ein Unternehmen, so ein Startup aufzubauen, was ja doch irgendwo ein bisschen unheimlich auch sein kann, zu sagen, okay, wow, jetzt gründen wir ja. Und ich meine, gut, dass ihr überzeugt von eurer Idee wart, liegt auf der Hand, wenn ihr 2 Tage später sagt, okay, jetzt gründen wir direkt mal.
Mhm. Ja. Learning by doing. Wir haben witzigerweise heute noch so Merchandise-Artikel, so Jutebeutel, da steht drauf, einfach machen. Ich glaube, das ist auch so ein Credo von uns, von Anfang an gewesen. Nein, also man wächst da natürlich rein. Ich muss sagen, also für mich war es nicht die erste Gründung. Ich habe im Studium schon Unternehmen mit aufgebaut in unterschiedlichsten Bereichen und habe da einfach schon reingeschnuppert in diese Welt. Das heißt, es war mir nicht neu. Und als ich auch nach Berlin gegangen bin, 2012 wollte ich eigentlich, weil ich nicht gerade eine Idee hatte, um was zu gründen, bin ich eben zur Personalberatung gegangen, dass sie mich vermitteln in die Digitalbranche in Berlin, weil ich einfach noch wenig Leute hier kannte. Und damals hatten die mich gefragt, ob ich nicht bei denen anfangen will. Also ich hatte eigentlich gar nicht vor, da meine Station irgendwie zu haben. Aber ich fand es dann spannend, weil ich bis zu dem Zeitpunkt mich mit HR-Themen noch gar nicht so beschäftigt hatte. Ich war eher im bildungspolitischen Bereich auch unterwegs. Und als ich dann aber in dem einen Jahr allein gesehen habe, wie viel wir auf dem Arbeitsmarkt noch verändern müssen, kam mir dann diese Idee ganz gelegen. Und drum hat mir auch dann dieses eine Jahr in einer Anstellung so gereicht. Und habe gesagt, Mensch, da müssen wir doch jetzt was machen. Also für mich war es ein ganz logischer Schritt. Und ich muss sagen, auch Jana hat keine einzige Sekunde darüber nachgedacht, obwohl es für sie die erste Gründung war. Also es war echt so bei uns auch ein Perfect Match. Also es hätte kein Algorithmus uns besser zusammenbringen können. Also als Team, das war echt super. Weil uns in dem Moment einfach die Vision und die Idee für das eine Thema total vereint hat. Und wir waren dann einfach hochmotiviert, wir haben da ein Riesenpotenzial gesehen und wenn du mich noch vor 5 Jahren gefragt hättest oder gesagt hättest, Anna, du bist bestimmt irgendwann mal Geschäftsführerin von einem Tech-Unternehmen in Berlin, hätte ich gesagt, keine Chance, ja. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von den ganzen Technologiethemen. Aber man wächst da rein mit dem Interesse, was man mitbringt, ne? Und mit den Visionen, die man hat. Und wenn man dann noch motiviert ist und tolle Leute um sich herum hat, dann ist das eigentlich das Schönste. Und es gibt Höhen und Tiefen in jedem Startup. Es gibt kein Startup, was einfach so, weißt du, nach oben durch die Decke geht, ohne Rückschläge etc. Das ist auch das Tolle, wenn man zu zweit ist. Es gibt, alleine hätte jeder von uns wahrscheinlich schon 5000 Mal aufgehört in diesen 7 Jahren, aber dann gibt es immer noch die andere Person, die dann immer an schlechten Tagen sagt, du, aber das lief doch ganz gut und lass es uns mal so probieren und hey, wir kriegen das hin. Also auch da sind tolle Teams immer von Vorteil.
Was waren so da auf dem Weg für euch die herausforderndste Phase und an welchen Punkten habt ihr auch gesagt, ich meine, so wie ihr am Anfang gestartet seid, wird sich das Portfolio vermutlich ständig erweitert haben und ihr habt dann gesehen, okay, in dem Kundenfall merkt ihr, es macht vielleicht Sinn, innerhalb der Unternehmen denen noch mehr Möglichkeiten, denen noch mehr Lösungen zu bieten. An welcher Stelle habt ihr gesagt, ihr macht es super spitz und dann geht ihr aber ein bisschen breiter? Weil am Anfang heißt es ja immer, okay, super Fokus, eine Sache. Ja. Und ja, vielleicht kannst du jetzt, die Fragen hängen nicht unbedingt miteinander zusammen, aber vielleicht kannst du trotzdem die Frage mit der Herausforderung nochmal aufgreifen, ob es da vielleicht auch den Punkt gab, wo ihr gemerkt habt, wow, ihr habt diese Riesen-Euphorie, die ja jeder Gründer am Anfang hat. Und dann merkt ihr aber, okay, stößt nicht auf Resonanz. Oder vielleicht war es bei euch tatsächlich so, dass dieser Need dann sofort auch erkannt wurde.
Also wir sind... was wir, glaube ich, gemacht haben am Anfang, war wirklich unsere Idee und die Vision und wir wussten nicht, ob da ein Markt, ob es den Markt überhaupt gibt, ob der da ist. Ja? Also das ist wirklich, muss man schon sagen, weil sowas gab es ja davor nicht. Das heißt, es gab auch keine verlässlichen Zahlen, ne, oder Studien, die einem gezeigt hätten, hier der Markt des Jobsharing ist so und so groß, ja, und man kann so und so viel verdienen. Das, was Investoren immer so gerne in den Pitch-Decks sehen, das Potenzial des Marktes. Und wir haben gesagt, wir wissen, dass der Markt groß wird, weil wir ihn groß machen. Aber also grundsätzlich war es ja bei uns so, dass wir gesagt haben, wir machen diese Plattform einfach, weil wir da einen großen Bedarf gesehen haben. Und dann, als wir die ersten Kunden hatten oder die ersten Firmen und die quasi es genutzt haben, auf unserer Plattform die Jobsharer anzusprechen, die sich da quasi angemeldet haben als potenziell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben die irgendwann gesagt, das ist toll, Tunemploy, was ihr da macht, dass wir quasi extern rekrutieren können, diese tollen Menschen, die sich für euch auf der Plattform versammeln. Aber wir haben intern 1.000, 10.000, 100.000 Mitarbeiter und für uns ist es total schwer, top-down die richtigen Menschen zusammenzubringen. Ja, also das war so der Schritt von, hey, wir haben die Plattform, dann hin zu, wir müssen mal in die Unternehmen reingucken. Und vor allem haben die Unternehmen zu der Zeit alle oder bis heute noch eigentlich diese große Herausforderung gehabt mit, sie wollten alle oder wollen heute noch Netzwerkorganisation werden, aber es fehlt total an der Basis der Vernetzung. Ja? Und da sind der technologische Hilfestellungen gerade weltverändernd, so gefühlt, wenn man sie richtig einsetzt und vor allem die Menschen auch wissen, warum und wozu, weil das ist ja auch immer so ein Punkt. Also das schon mal das Erste und fokussieren muss man sich immer wieder, weil selbst wenn man dann auch Software programmiert, ein Use Case hat etc. Es ist immer eine Herausforderung, weil jede Firma will ja eigentlich immer so eine eigene Lösung für sich selbst. Jeder hat immer irgendwie einen anderen Fall, aber grundsätzlich muss man ganz viel und das wie bei jedem Startup auch einfach machen, ausprobieren, sich trauen, mit unfertigen Produkten einfach mal zu testen. Ja, also das kennen wir ja einfach alle. Die Lean Startup Methode, die ist überlebenswichtig, weil man hat nicht viel Budget, man hat ein super kleines Team am Anfang und man muss einfach gucken, wie man schnell vorankommt. Und drum muss man viel testen, ausprobieren, wieder Schleifen drehen und ganz viel mit dem Kunden sprechen.
Wie kann ich mir denn das genau vorstellen, wenn jetzt jemand bei euch anklopft? Sagen wir, da kommt ein großes Unternehmen und die sagen, hey, okay, wir haben diese Herausforderung, wir haben bei euch gesehen, ihr bietet diesen Algorithmus an oder diese Plattformlösung. Wie geht ihr dann da rein und was genau oder wie genau wird das dann da auch umgesetzt? Also wie können die Mitarbeiter das dann nutzen und was sind da dann auch so Success Stories vielleicht, die, wo ihr auch sagt, wow, da haben wir wirklich gemerkt, das hat einen riesen Unterschied gemacht.
Ja, also wir haben ganz, ganz schöne und tolle Success-Stories, wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen. Also Ein ganz schönes Beispiel im Moment zum Beispiel, also ist für uns ja auch total schön, eigentlich so ein Ritterschlag auch gewesen, ne, als Softwareanbieter oder junger Softwareanbieter, dass SAP auch selbst Kunde bei uns ist. Das heißt, die bieten ihren Mitarbeiter weltweit an, sich über unsere Software zu vernetzen, inzwischen glaube ich in 54 Ländern oder so, was Wahnsinn ist. Das heißt, zu Corona hatten sie es total ausgiebig genutzt, so digitale Lunchdates zu finden, weil jeder war im Homeoffice, ja, jeder war für sich zu Hause, es hat ja kein persönlicher Austausch mehr stattgefunden und dann haben die unsere Software genutzt, um sich mit Kollegen aus anderen Abteilungen, anderen Ländern, wie auch immer, zum Lunch zu verabreden, vor allem auch mit Leuten, die man vielleicht noch nicht kennt. Also wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, sie interessieren sich für die Software, dann freuen wir uns erstmal und dann sprechen wir mit denen. Ne? Grundsätzlich ist es ja so, dass im Moment fast wirklich alle diese Herausforderungen haben, weil sie sagen, sie müssen ihre Leute irgendwie verbinden und vor allem müssen sie rausfinden, wo steckt welches Potenzial und vielleicht auch ein Potenzial, was wir noch gar nicht kennen. Und was wir beobachtet haben in dem ganzen Tech-Bereich, vor allem in dem HR-Tech-Bereich in den letzten Jahren, kam auch viel mit People Analytics. Also so, ich muss ja wissen, was die Leute jetzt können und dann wollen etc. Und wenn man dann genau hinguckt, merkt man, dass diese Plattformen oder die Lösungen oft sehr leer sind und es keine Daten gibt, weil die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach Dinge eingeben, wenn sie nicht wissen, warum und wozu. Und vor allem nicht in einem Big Brother, weißt du, ist Watching You Talent Management System, weil da, für was denn? Also selbst wenn mein Arbeitgeber ein Tool zur Verfügung stellt und dann fragt, bitte tragt hier mal eure Interessen ein oder was ihr könnt und was eure Skills sind, ne, oder eure Stärken, dann macht man das doch nicht einfach. Und das Spannende war ja bei uns, dass wir am Anfang hingegangen sind und die Use Cases hatten. Das heißt, wir sind ja immer von diesem Bottom-up-Gedanken ausgegangen. Wie können die Menschen sich vernetzen? Also wie kann man denen einen Raum geben, dass die miteinander zusammenkommen, ohne dass es immer von oben organisiert wird? Und wir haben immer uns gefragt, für welche Themen, die im Alltag für die Menschen wirklich spannend ist. Also ich brauche einen Mentor für ein bestimmtes Thema oder ich würde gern Mentor sein. Ich würde gern Leuten meine Expertise zur Verfügung stellen oder ich würde gerne in einem Projekt XY mitarbeiten. Aber weiß ich vielleicht nicht, ob es das überhaupt gibt, weil es sitzen immer dieselben Leute in den Projekten gefühlt, weil man immer nur die einen kennt. Und das ist dann, das war dann das Spannende, dass wir dann festgestellt haben, dass unsere User super spannende Daten eingegeben haben, weil auf dem Weg, um dahin zu kommen, muss man natürlich was eingeben. Ne? Wenn man sich einen Job teilen will, dann schreibt man ja ein bisschen was über sich, wie man so ist, was man sich wünscht, in welchem Bereich man arbeitet, wo man sich hinentwickeln will. Und wir haben gemerkt, wow, natürlich geben die Leute das gerne preis, wenn sie wissen, warum und wozu. Das heißt, das ist das, was die Unternehmen so einen riesen Mehrwert bei uns sehen, weil sie merken, das wird dann ein interner Talent-Marktplatz eigentlich, ne? Oder so ein Opportunity-Marktplatz. Das heißt, die Menschen kreieren den selbst. Und sie gewöhnen sich an eine neue Form der Arbeit, weil wir sprechen immer ganz viel von, die Leute müssen eigenständiger werden, kollaborativer arbeiten, ja, keiner darf mehr in seinen Silos sitzen, die müssen sich vernetzen. Aber Menschen wollen sich nicht einfach vernetzen, um sich zu vernetzen, weil das jetzt irgendwie ein Trendthema ist in dem New Work-Bereich oder weil der CEO das sagt, sondern die Frage ist ja immer so, what's in for me? Also was habe ich davon? Und wenn wir den Leuten diesen Erlebnisraum geben, wo sie merken, wie toll das ist, sich mal mit einem Kollegen auszutauschen, der einem weiterhilft oder selbst die Hilfe anbietet, dann ist es eine neue Form von Arbeit, an die man sich gewöhnt. Weil dann, bevor man im nächsten Problem zum Chef geht, sagt man, hey, vielleicht gucke ich mal, gibt es auch jemanden gerade hier in der Firma, der das Problem schon mal hatte und versucht, selbst zu lösen. Und das ist dann dieser Kulturwandel, der natürlich von unten stattfindet. Also von oben ermöglicht, aber eben der wachsen kann und der dann auch nachhaltig und authentischer ist. Und das ist so, weil du gefragt hast, ob ich Beispiele nennen kann, was sich da so in den Firmen verändert. Das ist eins, was bei allen gleich ist. Ja? Weil das ist das, was das unglaublich unterstützt, diesen Kulturwandel hin zu einer vernetzteren, kollaborativen Firmenkultur, so, die die Basis für ganz vieles ist.
Ja. Was ich bei euch richtig schön finde, ist einfach dieses Menschenbild, beziehungsweise, dass ihr dem Menschen dadurch ein anderes Arbeitsleben ermöglichen wollt. Also ich habe bei euch auf der Website auch gelesen, dass bei euch dieses der Mensch zählt einfach groß geschrieben wird. Was ich in der aktuellen Zeit eine unheimlich spannende Diskussion finde, einfach die Frage nach Sinn und Bedeutung in der Zukunft für den Mensch in der Arbeit, wo wir gerade daran arbeiten, so viele Dinge zu automatisieren und alles schneller zu machen Und wo dann Elon Musk mal auch in der Diskussion, das fand ich ganz spannend, aufgegriffen hat und meinte, irgendwann werden wir uns einfach viel mit der Frage auseinandersetzen müssen, okay, was wird dem Mensch in der Zukunft Sinn und Bedeutung geben? Und das ist dann natürlich eine andere Fragestellung. Und ich glaube, dass durch das, was ihr da anbietet, gebt ihr durch diesen vernetzenden Charakter den Menschen schon mal einen Teil davon. Also ein Teil dieser Sinnebene, weil natürlich der Mensch immer ein soziales Wesen bleiben wird.
Auf jeden Fall. Es ist ganz spannend, dass du gerade das Thema Sinn und Purpose ansprichst, weil ich habe auf LinkedIn in den letzten Wochen einiges dazu veröffentlicht und es ist spannend, welche Diskussionen da entstanden sind, weil man merkt, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ne? Die einen sagen so, hey, was ist das jetzt immer mit diesem Sinn und Happy Life Gedöns, so darum geht's doch nicht, ja, und die Menschen müssen nicht immer Sinn in der Arbeit finden, und die anderen sagen, das ist total wichtig, sondern dass man eher auch in der Mitte sich trifft und sagt, worum geht's hier eigentlich, ja. Natürlich müssen die Menschen nicht nur den Sinn in der Arbeit finden oder immer glücklich sein, aber sie müssen die Möglichkeit dazu haben. Also die das wollen, die dürfen doch in der Arbeit glücklich sein und die dürfen auch für ihre Arbeit brennen und die dürfen auch einen Sinn darin sehen. Also so, und es hilft einfach ungemein, und ich glaube, das merken wir jetzt auf allen Ebenen, dass wenn wir das Warum und Wozu beantworten können und auch im unternehmerischen Kontext, also gerade so auch getrieben von den Unternehmern selbst, ja, oder von den Führungskräften, dann hilft es total, durch Krisen zu kommen, ja, weil man einfach dann auch motiviert an den Themen oder an dem gemeinsamen Ziel arbeiten kann, und zwar gemeinsam, ja, wenn man weiß, wo will mein Unternehmen hin, wofür stehen meine Vorgesetzten, und dann ist es doch großartig, wenn man sich damit identifizieren kann und sagen kann, let's do it together, weil wir werden so viele multidimensionale, parallel laufende Herausforderungen haben in der Zukunft, und wenn wir uns da nicht so auf in der Basis auf das Wichtige besinnen und darauf antworten finden oder die haben, können wir uns um alles andere gar nicht kümmern.
Ja, also da bin ich voll bei dir. Ich meine, es gibt ja ganz viele Studien, die auch aufzeigen, wenn das nicht für dich klar ist, was dein Bild ist, wofür du was machst, dann wirst du immer dann, wenn es schwierig wird, viel, viel schneller aufgeben und sagen, ich ziehe das nicht durch, weil wieso sollte ich es durchziehen? Also ich meine, der das am konsequentesten und auch radikalsten zu Ende gedacht hat, ist mit Viktor Frankl einfach derjenige, der diesen Sinn zum Herzstück seiner Philosophie gemacht hat und dann auch zum Herzstück seiner medizinischen Arbeit. Weil ich meine, da sieht man es dann aufs ganze Leben übertragen, was es heißt, wenn der Sinn da ist, und vor allen Dingen, was es auch heißt, wenn das nicht da ist, wo er dann auch wirklich meint, okay, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo die weitere Lebensbejahung zu einer immensen Herausforderung wird.
Es hilft so sehr, ne? Also ich erzähle dir eine Anekdote noch. Jana und ich waren zu zweit in den ersten Monaten, als wir, wie gesagt, den Algorithmus in der Theorie entwickelt hatten, und als dann unser CTO dazu kam, haben Jan und ich uns mit einem Notizbuch, das klingt kitschig, aber war wirklich so, mit einem Notizbuch und Stift im Schlosspark Sanssouci hier in Potsdam wieder getroffen und haben gesagt, Mensch, wir kriegen jetzt unseren ersten Kollegen, wir brauchen jetzt Werte, eine Wertedefinition für unser Unternehmen. Da werden jetzt viele drüber lachen, aber es war für uns so wichtig zu reflektieren, hey, wir waren jetzt schon ein paar Monate hier, wir haben super zusammengearbeitet, warum ist es so und warum tun wir das, was wir tun, und wie wollen wir es tun? Und der Grundwert, den wir da definiert haben, wir haben mehrere definiert, aber der Grundwert, den wir da definiert haben und bis heute steht, der heißt wirklich, der Mensch zählt. Und das ist so auf unserem Werteplakat. Ich weiß, viele Firmen haben Werteplakate rumhängen, aber bei uns ist es wirklich wichtig, weil selbst in Mitarbeitergesprächen es für mich immer zielweisend ist. Wenn irgendwas mal nicht funktioniert, kann man sich daran orientieren, weil man bestimmte Werte hat, einfach im Unternehmen, die einem wichtig sind. Und der Mensch zählt, ist nicht nur im Umgang mit unseren Mitmenschen wichtig, mit allen, die wir treffen oder die wir durch unsere Arbeit mit Tanemploy da draußen irgendwie berühren, sondern auch bei dem, was wir produzieren. Das heißt, die Software ist nicht nur eine weitere Software mit einem bisschen besseren Add-on oder irgendeinem Feature, was schon 5000 Mal gibt, sondern warum und wozu tun wir es und wer hat was am Ende davon? Also ich hätte, die ganze Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Ja, für mich ist es immer so wichtig, sich zu fragen, warum und wozu tun wir das? Und ich finde in der Technologie so unglaublich viele tolle Chancen, die uns Menschen helfen können, ja, dass wir sie gewinnbringend einsetzen. Aber wir müssen uns immer wieder Fragen stellen, was wollen wir damit erreichen? Und wenn ich der Mensch, was hat der Mensch davon mit einem beantworten kann, mit er hat einen positiven Impact dadurch, dann tue ich das sehr gerne, dass ich dann Technologie entwickle, ja, oder auch eben in meiner Firma dafür kämpfe, wenn ich sehe, der Mensch hat was davon. Aber der Mensch zählt, immer.
Wie heißen denn die Artikel, die du da geschrieben hast, Anna? Da könnten wir die verlinken, weil vielleicht hat jemand Lust, sich das mal durchzulesen, was du zu dem Thema geteilt hast.
Super gerne. Die findet man auf meinem LinkedIn-Profil. Da gibt es ja immer diese LinkedIn-Puls-Artikel, ne? Heißen die. Und da habe ich in den letzten Wochen einfach was dazu geteilt. Und ich glaube sogar heute Morgen den letzten, weil wir haben uns einfach jetzt bei Tunemploy auch viel mit dem Thema beschäftigt. Und den letzten, den ich heute geteilt habe, der heißt einfach Purpose. Als Titel müssen Mitarbeitende für ihre Arbeit brennen. Nein, aber sie müssen brennen dürfen. Das ist zum Beispiel der Titel meines letzten Artikels. Sehr gerne.
Super, dann verlinken wir das. Sehr, sehr schön. Du bist ja auch, beziehungsweise lass uns noch mal kurz das Thema Technologie aufgreifen, weil du gerade meintest, dass es da viele Dinge gibt im Zuge der Digitalisierung, die dich optimistisch stimmen. Kannst du da ein bisschen konkreter darauf eingehen, welche Technologien du siehst, die vor allen Dingen auf eure Werte sehr stark einzahlen, wo du sagst, die uns vielleicht noch mehr dabei helfen, Mensch zu sein, beziehungsweise dieses der Mensch zählt, in den Vordergrund drücken? Weil du bist ja sehr stark in den Tech-Themen drin und ich habe immer wieder das Gefühl, ich meine, jetzt hatten wir vor kurzem Achim Berg bei uns sitzen, der darüber gesprochen hat als Bitkom-Präsident, dass viele Menschen Angst davor haben, weil sie vielleicht Technologien nicht verstehen oder nicht verstehen, wie sie die Technologien anwenden können. Und jemanden zu haben, der so viel Insider-Perspektive hat wie du, der da auch einen gewissen Optimismus hat, ich glaube, das kann dann auch eine Angst nehmen und dazu beitragen, dass man sagt, wow, okay, damit will ich mich auch intensiver befassen.
Also ich glaube, deine Frage kann man nicht so ganz pauschal mit einer kurzen Antwort beantworten, aber grundsätzlich ist es mir wichtig, ein Verständnis zu schaffen oder dass es greifbar wird für viele Menschen. Mhm. Was bedeutet Technologie? Ich bin zum Beispiel auch im Ethikbeirat HR Tech engagiert, wo ich am Anfang von vielen anderen Startup-Leuten irgendwie schief angeguckt worden bin. Anna, wie kannst du denn da reingehen? Die stellen doch nur wieder Regeln auf, die uns bei allem, was wir tun wollen, hemmen, ne? In Bezug auf künstliche Intelligenz zum Beispiel und so. Und ich habe gesagt, nee, es ist doch wichtig, mal auch die Seiten zu wechseln und sich immer wieder auch zu hinterfragen, was tun wir da? Was passiert mit den Daten? Wofür setzen wir sie ein? Was hat der Mensch am Ende davon? Und ich finde, je mehr wir darüber reden, desto offener können wir rangehen. Und so geht es mir zum Beispiel mit dem Thema künstliche Intelligenz. Wir haben noch super wenige Anwendungen, die wir im Alltag gerade alle nutzen, wo wirklich wirkliche KI schon in Gebrauch ist, sondern vieles einfach wirklich noch klassisches Machine Learning oder gefühlt kann man es in Excel-Listen darstellen. Aber je mehr wir darüber sprechen, desto mehr können wir in diese Driver-Seat-Rolle, also dass wir sagen, wir nutzen, also das sage ich zum Beispiel den HR dann immer, wenn es um KI dann geht oder KI-Anwendungen, lasst uns ein bisschen Verständnis dafür also schaffen, was bedeutet das dann, wenn ich das aber einführe, wo kann ich als Mensch eingreifen, wie kann ich es als Helping Hand nutzen, weil ich nicht allwissend bin, weil ich nicht immer alles im Blick habe, weil wir überall irgendwie Bias versteckt haben, sondern wie können wir da vielleicht gewinnbringend Technologien einsetzen mit einer Prüfung, die ich davor vielleicht selbst durchführen kann, weil ich mir die Anbieter angucken kann, weil ich genau vielleicht auch Fragen stellen kann, hey, wie habt ihr, so wie du das heute bei mir gemacht hast, wie habt ihr den Algorithmus entwickelt, wie funktioniert der? Also gibt es da auch irgendwie eine Berechtigung, ne? Dass der überhaupt eingesetzt wird etc. und auf welchem Fundament ist der gebaut und ist der empirisch irgendwie valide und so Sachen. Und drum geht es mir darum, drüber zu sprechen. Ja, weil es gibt, wie gesagt, bei vielen Sachen, Menschen sind auch schon technologiemüde. Zum Beispiel sage ich unseren Product-Leuten im Team immer, bitte, bitte baut unser Produkt so als ein KPI, Minimal Time im Product. Ich will nicht, dass die Menschen noch mehr ständig vom Computer hängen, immer noch im Tool, sondern wenn wir es schaffen, dass sie bei uns ganz schnell die Person finden, mit der sie dann in den persönlichen Austausch gehen können, ja, dann haben wir es, dann ist es genau das, wofür unser Tool da ist. Ich will nicht mein Tool damit nutzen, dass die hauptsächlich lang und viel und ständig liken und sonstiges und die ganze Zeit da in dem Tool hängen, sondern ich will einen Moment kreieren, der ihnen schnell einen Mehrwert bringt, ja, und sie dann zum Ziel kommen. Und das ist so ein bisschen das, glaube ich, wenn, je mehr wir über Technologien sprechen und auch offener, ist es einfach so mit, wir können bestimmen, wo es hingeht mit der Digitalisierung. Und ich kann absolut begrüßen, dass wir Aufgaben, die sehr monoton sind, für uns Menschen eigentlich wirklich vielleicht auch nicht erfüllend und wir immer wiederholen in denselben Schemen, dass die uns Computer irgendwann abnehmen. Das begrüße ich auf allen Ebenen, ja, weil wir uns dann auch besinnen können zu dem, was wir Menschen vielleicht auch wirklich sind. Ja, wir sind dafür da, dass wir uns persönlich austauschen, dass wir uns treffen, dass wir vielleicht auch manchmal mehr Zeit zum Leben haben, als wir es bisher haben. Spätestens jetzt seit Corona wissen wir, dass wir nicht immer den ganzen Tag nur am Computer sein wollen. Also, um vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt so unglaublich viele Chancen. Und weil du gerade auch von Bitkom und so gesprochen hast, darum bin ich jetzt auch beim BVDW engagiert, weil ich sage, wir müssen doch gucken, wie können wir Digitalisierung positiv für uns nutzen. Und je mehr und größer unser Verständnis ist für das Thema, desto reflektierter und gezielter können wir es in den Bereichen einsetzen. Aber ich bin kein Fan von, jetzt müssen wir alles digitalisieren, weil ist halt jetzt so und ist ein Trendthema. Dasselbe gilt mit allen Trendthemen wie New Work und alles. Wir haben seit der Industrialisierung versucht, durch Prozesse, die uns Maschinen abnehmen, mehr Zeit zum Leben zu haben. Das Gegenteil ist teilweise passiert. Wir arbeiten mehr, wir haben noch weniger Zeit und drum zurück auf unser Anfangsthema, das hat uns von Anfang an begleitet bei Tannenploy in der Vision. Wie können wir mit weniger Arbeit mehr erreichen? Und da kann uns die Technologie wirklich helfen und unterstützen.
Ich finde das richtig schön, dass du sagst, dass wir beim Thema Digitalisierung die Richtung selber vorgeben können, weil ich sagen muss, in all den Reisen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und mit den Menschen, mit denen ich zu dem Thema sprechen durfte, habe ich ganz oft die Wahrnehmung, dass es eine super deterministische Haltung gibt, dass wir Dinge nicht gestalten können, dass die Innovationsgeschwindigkeit immer mehr zunehmen wird, dass wir da diese Reflexionsebene, deswegen finde ich es auch schön, dass du gesagt hast, du bist in diesen Ethikrat gegangen, weil ich immer wieder auch im Zuge meiner Promotion Leuten die Frage stelle, okay, so welches Ziel verfolgen wir eigentlich damit? Wieso entwickeln wir diese Dinge? So, was steckt da dahinter? Und ich fand es erschreckend, in wie vielen Fällen da die Antwort kam, ja, wir wollen mal sehen, was man für Grenzen noch ausreizen kann, was noch drinnen ist, wie man da noch mehr Profit schaffen kann. Und gar nicht wirklich die Frage nach den sekundären, tertiären Auswirkungen dieser Entwicklungen gestellt wird. Und ich finde, dass das ein ganz zentraler Diskurs ist, dass darüber gesprochen werden muss.
Und diese Warum- und Wozu-Frage können uns ja die Algorithmen nicht beantworten, ne? Also die Digitalisierung ist ja auch nicht so ein unumgänglicher Prozess, der jetzt da so blind vonstatten geht und der einfach immer fortschreitet, sondern der ist ja von uns getrieben. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns zuallererst immer die Frage stellen, warum und wozu wollen wir was treiben? Und erst wenn wir die Antwort auf diese Frage haben, können wir überlegen, wie wir dann für ökologische, soziale, ja, gesamtgesellschaftliche Ziele, ökonomische Ziele und so die Digitalisierung gewinnbringend einsetzen können. Aber ich glaube, also das ist super, super wichtig. Ich habe witzigerweise jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, das ist eine ziemlich neue Netflix-Doku, die es jetzt gibt, auch wo die Macher der sozialen Medien im Silicon Valley jetzt quasi...
Social Dilemma, ja.
Genau. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, gut, dass wir es jetzt thematisieren, dass man einfach wirklich immer guckt, was haben wir da geschaffen, wollen wir das noch oder in welche Richtung können wir es vielleicht verändern. Aber wir dürfen, egal wie schnell die Zeit sich also fortschreitet und je verdichteter gefühlt alles vorangeht, desto mehr Zeit brauchen wir auch immer wieder für Reflexion. Einfach mal einen Schritt zurück zu überlegen, sind wir auf dem richtigen Weg, wollen wir dahin, weil wir Menschen können entscheiden und bestimmen, wo wir in 10 und in 20 Jahren stehen. Und drum ist für mich auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir wieder mehr Überblickswissen auch brauchen. Mhm. Also wir haben im Moment Experten für die unterschiedlichsten Themen, wirklich ganz speziell. Und es ist auch toll und es ist gut so. Aber manchmal fehlen mir so ein bisschen die Kriterien, wie wir bestimmte Themen nach Prioritäten messen. Also was ist wirklich wichtig, was gehen wir an? Und das auch immer wieder hinterfragen und reflektieren. Nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Weil ich glaube, hätten wir das in den 80er Jahren schon anders hinterfragt und reflektiert, hätten wir damals den Klimawandel vielleicht schon anders auf die Agenda gesetzt. Und ich merke einfach jetzt, vor diesen riesen Herausforderungen, vor denen wir stehen werden, brauchen wir auch immer wieder Kriterien, die wir da wirklich reflektieren. Und dann eben auch Experten, die das wieder überprüfen.
Definitiv, so. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist uns hier auch ein großes Anliegen, also wirklich darüber zu sprechen, was für Kompetenzen brauchst, was für ein Wissen brauchst, weil wie du es sagst, es gibt heutzutage gefühlt immer mehr Menschen, die irgendwie ganz viel über super wenig wissen oder super wenig über eine ganze Menge.
Genau.
Und ich muss sagen, ich habe mal einen getroffen, der hat das sehr schön dargestellt. Der hat gesagt, er versucht es so zu handhaben, dass er eine Breite hat und dann innerhalb dieser Breite in 2-3 Themen eine absolute Tiefe hat.
Ja.
Also, dass man das hinbekommt, wie du es gesagt hast, so Überblickswissen, also dass ich Dinge, weil wenn ich in Zusammenhängen Lösungen finden will und auch Lösungen finden will, die vielleicht außerhalb meiner Top-Domäne, in der ich mich gut auskenne, einen Impact haben sollen, dann muss ich diesen weiteren Blick haben.
Unbedingt. Und sonst können wir gar nicht mehr richtig differenzieren bzw. priorisieren, ja, weil wir einfach auf globaler Ebene, und ich sage bewusst globaler Ebene, so viele multidimensionale Herausforderungen haben, die wir nicht mehr mit einem selektiven Expertentum irgendwie lösen können, sondern wir müssen wirklich verstehen und begreifen, wie alles zusammenhängt, weil sonst fällt uns alles irgendwann auf die Füße.
Also wenn wir dein Tool irgendwann dann mal dafür nutzen können, dass wir auch dann diese Top-Experten zusammenbringen, um große Herausforderungen zu tackeln, da hätte ich Bock mitzuwirken, da können wir uns doch mal austauschen. Also ich glaube, das wäre eine super Geschichte, da wirklich zu schauen, was sind die großen Herausforderungen, wer sind da die spannenden Größen, die sich mit diesen Themen auch in der Tiefe und in der Breite auseinandersetzen, und um da dann Lösungen für zu finden.
Ja. Das machen wir.
Sehr schön. Du, Anna, ich möchte noch über ein letztes Thema mit dir sprechen. Und zwar, du hattest schon über die unterschiedlichen Trends gesprochen und hast da das Stichwort New Work fallen lassen. Mhm. Du bist ja in einem Ressort, glaube ich, die Vorsitzende in dem Ressort für Arbeitswelt der Zukunft.
Genau.
Und da würde es mich noch interessieren, wenn wir darüber sprechen können, wie New Work, wie du das einordnest, also was deine Haltung zu dem Thema ist. Ich meine, das ist ein Riesenbegriff, der total inflationär genutzt wird. Aber so ein bisschen dieses Bild, okay, wie wollen wir in der Zukunft arbeiten und auch was eure Vision da mit Tandemploy ist, wie in der Zukunft gearbeitet werden kann.
Ja. Also was ganz schön ist, weil du es gerade angesprochen hast, das Ressort Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digital Wirtschaft, ist jetzt so wichtig, ja, für die. Ich bin da seit einem Jahr engagiert gewesen, dass ich jetzt seit dieser Woche Vizepräsidentin bin und das Thema im Präsidium quasi platziere, weil das Thema Arbeitswelt der Zukunft oder New Work ist ein Basisthema. Also von dem geht einfach so unglaublich viel aus, ja, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch alles andere gefühlt irgendwie prägt. Und wie du schon gesagt hast, das Wort New Work findet man ja überall. Und also bei Tandemploy haben wir, ich habe dir das vorher so ein bisschen beschrieben, ja immer versucht, alles schon zu testen und auszuprobieren und experimentieren. Und was ganz spannend war, dann hatten wir irgendwann gemerkt, dadurch, dass wir zum Beispiel Vollzeitstellen abgeschafft haben, weil wenn Bewerber zu uns gekommen sind, haben wir immer gefragt, wie viele Stunden willst du denn arbeiten? Und es war egal, für welche Position. Wir haben dann geguckt, dass wir das in der internen Struktur alles ermöglichen und eher die Teams so gut miteinander verbunden sind, dass jeder so seine Wunscharbeitsstunden da irgendwie hatte oder wir das möglich machen können bis heute noch, und es funktioniert echt gut, dass dann viele Bewerbungen zu uns immer kamen und gesagt haben, Mensch, wir haben gehört, bei dir, Anna, kann man weniger arbeiten und es ist super, weil ich würde gern weniger arbeiten, ne? Ist eh alles irgendwie so stressig, drum bewerbe ich mich jetzt hier bei Tandemploy. Und dann haben Jan und ich gemerkt, Mensch, hoppla, wir wollen doch jetzt die Leute nicht anziehen, weil wir jetzt New Work leben. Ja, das ist ja an sich kein Selbstzweck. Ich will ja nicht, dass die Leute bei uns arbeiten, weil man da irgendwie anders arbeiten kann, sondern weil sie für unser Thema brennen. Und für mich ist halt dieses New Work-Thema so ein Basic-Thema, weil ich mich frage, also A, es gibt schon mal keine One-Fits-All-Lösung, das muss man wirklich ganz klar sagen. Gefühlt brauchen wir so viele New Work-Konzepte, wie es Mitarbeiter im Unternehmen gibt. Weil jeder Mensch ist anders. Und darum ist für mich ist einfach wichtig zu sagen, wir haben so einen riesen Möglichkeitsschatz beim Thema Arbeiten und man kann so viel gestalten und machen, wir müssen es nur nutzen und tun, weil wie gesagt, Menschen sind in unterschiedlichen Lebensphasen, Menschen brauchen unterschiedliche Dinge, ja, es gibt auch Menschen, die vielleicht nicht, weil dann oft zu mir Leute sagen, ja, aber Anna, es gibt vielleicht auch Menschen, die irgendwie so einen 9-to-5-Job lieben und auch einfach mal nur Geld verdienen wollen und nicht immer Führungskraft sein wollen und mitdenken wollen und Verantwortung wollen, und sage ich, absolut, es ist alles alles möglich, aber es muss dieser Möglichkeitsraum da sein. Das heißt, ein Unternehmen muss aber eine Umgebung schaffen, die gesund ist für Menschen, die Produktivität fördert, wo Menschen ihre Potenziale entfalten können. Einfach auch schon allein aus wirtschaftlichen Gründen, nicht weil es jetzt darum geht, ne, hier nur noch für die Menschen, sondern einfach, weil das auch eine wichtige Basis ist von allem. Und da gibt es eben keine One-Fits-All-Lösung. Wenn du mich heute fragen würdest, ja, aber Anna, was ist es denn, New Work? Dann sage ich, für jeden was anderes. Aber am Ende geht es auch da wieder, der Mensch zählt. Ich will, dass wir es schaffen, dass es den Menschen einfach gut geht. Und das ist das, was wir alle wollen, dass wir anstreben mit unserem Wirtschaftssystem, mit allem versuchen wir das. Und warum dann nicht in der Art und Weise, wie wir arbeiten? Weil dann erreichen wir das Ziel auch leichter. Wenn Menschen motiviert, inspiriert und glücklich nach Hause gehen von der Arbeit, dann hat das einen positiven Impact auf die Menschen, die sie im Supermarkt treffen, auf die Kids, auf die Ehepartner, auf alle, die sie noch an dem Tag dann so treffen. Und für mich ist es auch so, dass die Aufgabe oder die Verantwortung von Unternehmen auch, die hört da nicht auf an den Unternehmensmauern, ja, sondern für mich ist es ja auch immer so, was kreiere ich für eine Welt in meinem Unternehmen, weil die wird nach außen multipliziert, ja. Und auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, hey, wir müssen Menschen irgendwie erziehen, aber Menschen, man nimmt Dinge an. Man verbringt so viel Zeit in der Arbeit, wenn ich überlege, wie viel Zeit wir immer in der Arbeit sitzen und machen und tun. Und Jana und ich haben zum Beispiel immer gesagt, früher unser Büro muss schöner sein als die meisten Wohnungen, weil sonst kann ich verstehen, dass alle ins Homeoffice gehen. Ja? Irgendwie mit in stickigen Büros mit grellen Lichtern und grünen Teppichen und oder wenig Licht und so, da will ich auch ins Homeoffice. Ja? Sodass wir gesagt haben, natürlich haben wir einen Schlafraum und natürlich haben wir Raum und es ist hell und es ist schön. Aber einfach, weil man sich überlegt, wie können wir gut arbeiten. Und wie gesagt, ich würde keinem sagen, so oder so musst du es machen, sondern wir können nur einladen, inspirieren, erzählen, wie man Dinge macht und dann versuchen das andere auch. Aber für mich ist es eigentlich auch kein Selbstzweck, New Work umzusetzen, weil es jetzt ein Trendthema ist. Und es ist auch kein Kickertisch und ein Obstkorb im Ausdruck von agilem Arbeiten. Ja, also überhaupt nicht, sondern da geht es um mehr. Da geht es um ein Mindset und um eine kulturelle Geschichte in Unternehmen. Und das bedeutet manchmal Arbeit, aber für mich ist es auch so, dass so viele schöne Möglichkeiten gibt und man einfach machen kann. Also auch da wieder einfach machen und ausprobieren. So wie jetzt, Corona. Wie viele Unternehmen dachten, es geht nicht, dass Menschen im Homeoffice arbeiten? Ja, wir haben es jetzt einfach alle gemacht, weil wir mussten und gemerkt, wow, das geht ja hier alles. Man kann das ganz gut irgendwie alles organisieren.
Auf jeden Fall. Ja, wollte ich dich gerade fragen, was so deiner Ansicht nach da die schönsten Auswirkungen und so positive Effekte, Nebeneffekte von Corona auch sind mit Bezug auf dieses New Work Konzept. Und ich glaube, dass dadurch, du hattest gerade vom Mindset gesprochen, auch einfach eine Öffnung auf einer ganz anderen Art und Weise stattgefunden hat für dieses Thema und auch eine ganz andere Sensibilisierung.
Ja, einfach auch mal sich trauen. Ja, also, weil man kann nicht, wir denken ja immer, wir können viel verlieren und das stimmt nicht, ja. Also man kann ja sich einfach mal trauen, Dinge ausprobieren und am Ende sind wir alle Menschen und wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und es ist schwer, manchmal alles unter einen Hut zu bringen, aber wenn man trotzdem guckt, dass wir Umgebungen schaffen, die lebensfreundlich sind, dann ist es eine Win-Win für uns alle und das hat uns Corona jetzt einfach gezeigt. Also es geht.
Ja. Die abschließende Frage noch an dich, Anna. So, woran arbeitest du gerade? Was gestaltest du gerade? Worauf dürfen wir uns noch freuen, was da noch alles von dir kommt, mal abgesehen von der Idee, die wir jetzt miteinander besprochen haben und dann natürlich auch sehr schnell anpacken werden, so wie du deinen Umsetzungs- und Tatendrang, den ich hier aus unserem Gespräch entnommen habe?
Also im Moment sind wir super eingespannt mit Tunemployment, dass wir da draußen alle Firmen unterstützen, allen Menschen diese Erlebnisräume der Vernetzung quasi zur Verfügung stellen. Aber trotzdem darüber hinaus versuchen wir uns, was ich gerade schon angesprochen habe, in vielen Bereichen zu engagieren. Ja, also ich werde bestimmt auch irgendwann wieder zurück in den bildungspolitischen Bereich gehen, weil ich habe ja eigentlich Lehramt studiert. Schulen mit aufgebaut etc. Da haben wir auch noch so viel Nachholbedarf. Auch das haben wir gerade gemerkt in Bezug auf digitale Bildung. Also ich glaube, und jetzt gerade auch unsere neue Idee, Jonathan, die ich toll finde. Also die Ideen gehen uns nicht aus. Corona hat mir gezeigt in den letzten Monaten ein bisschen so, oh, Also manche hatten Angst irgendwie um Jobs. Ich dachte immer so, oh Gott, ich werde nie arbeitslos, weil es gibt so viele Herausforderungen. Wir müssen noch so viele Firmen gründen in dem und dem Bereich, die vielleicht dies oder jenes lösen. Also da wird noch so viel kommen. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen die Arbeitswelt revolutionieren auf eine Art und Weise, die nicht hauruck und nicht schmerzhaft ist, sondern so, dass alle Lust haben mitzumachen. Und dann kommen bestimmt noch ganz viele tolle Dinge.
Sehr, sehr schön. Du, Anna, hat sich mehr als gelohnt, dass wir hier am Ball geblieben sind. Und ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Danke dir für das schöne Gespräch. Alles Gute für dich und euer Team.
Vielen Dank dir, Jonathan.